Gesellschaft unter Spannung, so lautet der Titel des 40. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der diesen Montag am 14.09.2020 in Berlin beginnt und am 24. September endet. Der Titel diagnostiziert ziemlich prägnant, was sich aktuell gesellschaftlich beobachten lässt. Gesellschaftliche Spannungen sind allgegenwärtig. Soziale Ungleichheit, Klimawandel, Migration und Fluchtbewegungen. Die Folgen zeigen sich in unserem Alltag, in unserer Sozialstruktur und sie werden mehr und mehr in den öffentlichen Raum getragen, wobei Öffentlichkeit durchaus global zu verstehen ist. Und diese Spannung scheint gegenwärtig in der Covid-19-Pandemie wie unter einem Brennglas noch sichtbarer zu werden. Die Pandemie ist auch der Grund dafür, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal in der langen Geschichte des DGS-Kongresses eine digitale Veranstaltung erleben. Was in den vergangenen Jahren mit Mediatisierung der Gesellschaft beforscht und beschrieben wurde, das heißt, wie unsere Gesellschaft und unser Alltag durch Medien und insbesondere digitale Medien durchdrungen wird, dürfte sich nicht nur auf dem Kongress, sondern auch auf unsere Wahrnehmung des Kongresses auswirken. Was dies alles sein könnte, was sich verändert und was das bedeutet und wie wir einen anderen oder neuen Kongressalltag beobachten und erleben, möchten wir in einem Podcast besprechen. Wir, das heißt Theresa Vollmer, Paul Eisewicht, René Thumer und ich, Ajit Singh, allesamt Soziologinnen und Soziologen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, möchten diese veränderten Rahmenbedingungen zum Anlass nehmen, um den digitalen Kongress mit einem Podcast zu begleiten. Wir möchten danach fragen, wie sich die Form des DGS-Kongresses verändert hat. Wie wirkt sich dies auf unsere Kommunikation aus? Wie ist es im Vergleich zu Kongressen, die noch unter Bedingungen der Kopräsenz stattfanden? Wie finden wir überhaupt zusammen? Und wie finden wir selbst einen Zugang zu einem Kongress, dessen Vorbereitung für uns jetzt schon so anders ist als jemals zuvor? Und natürlich wollen wir über Soziologie sprechen und davon berichten, welche Veranstaltungen wir besuchen und welche Themen auf dem Kongress verhandelt werden. Und nun fangen wir mal an mit unserer ersten Folge. Wir sind gespannt. Ich arbeite derzeit an der Technischen Universität Berlin im Fachbereich Allgemeine Soziologie und meine Forschungsschwerpunkte sind Interaktion, Körper und Digitalisierung.
Hallo, ich bin Theresa, ich bin Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie an der TU Berlin, wo ja auch der Kongress eigentlich hätte räumlich lokalisiert sein sollen dieses Jahr.
Okay, dann.
Ja, hallo. Ich bin René. Ich stehle dem Paul das Wort. Ich bin in Amsterdam, bin eigentlich auch in Berlin und berichte von hier.
Okay, dann freue ich mich auch auf euch. Und ich bin Paul und bin an der Technischen Universität Dortmund angesiedelt. Und finde es schade, dass wir nicht nach Berlin dürfen.
Ja, ich glaube, es wird uns halt insgesamt sehr, sehr viel fehlen, wenn wir uns jetzt so allmählich mit dem DGS-Kongress befassen und insbesondere, dass wir uns jetzt auch hier begegnen, also sprich via Zoom, das dürfte uns auch innerhalb der nächsten zwei Wochen sehr, sehr stark beschäftigen und das war halt eben auch unter anderem ein Anlass, dass wir diesen Podcast dazu nutzen, auch so ein bisschen darüber zu erzählen oder unsere Wahrnehmung, unser Erleben dieses DGS-Kongresses auch nochmal irgendwie zu schildern. Vielleicht auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir nun in den vergangenen Jahren einfach dieses Veranstaltungsformat anders kennengelernt haben.
Ich freue mich tatsächlich in den letzten Tagen immer mehr auf unser Podcast-Projekt, weil ich richtig merke, dass mir schwerfällt, eine Beziehung zu dem Kongress aufzubauen und seitdem halt klar war, dass der nicht mehr vor Ort stattfinden wird, war ich wirklich enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen frustriert, weil es wirklich ganz geil gewesen wäre, die deutsche Soziologie irgendwie nach Berlin zu bekommen. Und was ich wirklich ganz cool finde, ist, dass durch dieses kleine Projekt, was wir hier gerade ausprobieren, ich schon wieder doch eine Beziehung zu dem ganzen Schnickschnack herstellen kann und dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass wir drüber quatschen, man vielleicht doch ein bisschen Kongressfeeling vielleicht herstellen kann. Und deswegen, also ich war positiv überrascht, dass ich in den letzten Tagen dachte so, ja, vielleicht habe ich jetzt doch mehr Bock auf den Kongress, weil ich echt Lust drauf habe, mit euch drüber zu quatschen.
Ja, mir geht das so ähnlich. Ich wurde das auch unterstützen, seit ich mir das Programm durchgeschaut habe und mich ein bisschen vorbereitet habe auf das Podcasten. Auch hier habe ich mir selbst aus der Ferne eine gewisse Kongressfreude entwickeln können, festgestellt, dass doch eine ganze Menge spannender Themen stattfinden. Aber um nochmal zu dem, was wir gerade diskutiert haben, zurückzukommen, ich weiß nicht, ob die Hörenden das jetzt alles mitbekommen werden, aber es ist durchaus auch schwierig, sich in dieser Fernkommunikation so auf diese kleinen Kommunikationsprobleme, die man im Alltag sonst nicht hat, einzulassen. Ja, also das Turn-Taking, man fällt sich ins Wort, auch das Ganze, wer wie kommuniziert man, wie Meta redet man über den Kongress und so weiter. Ich denke, dass dieses Thema, dass wir das ist jetzt nicht nur ein Problem des Kongresses ist, sondern des Podcastens ist, sondern dass das ja auch selbst wiederum reflektiert, was für Probleme wir sozusagen bei dem Kongress haben, ja, dass wir jetzt uns auf eine neue Kommunikationssituation einstellen müssen. Vielleicht wird das auch ein Thema immer mal wieder werden. Auch wenn wir in den letzten Monaten dank Covid-19 und dank diverser Zoom-Veranstaltungen von der Lehre und so weiter damit ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Aber für den Kongress ist das jetzt nochmal was Neues.
Ja. Nein, aber um das aufzugreifen, ich finde das auch, diese, ja, so ein bisschen so eine Beziehungslosigkeit zum Kongress, ne? Wenn ich das sozusagen vielleicht mit so meinem ersten DGS-Kongress, das war damals in Kassel oder so, vergleiche, das war so ein bisschen wie ins Disneyland fahren, ne? So, man wusste, da sind coole Attraktionen, da sind irgendwie fancy Sachen, die man angucken kann. Und der Campus in Kassel sah auch so ähnlich aus. Und nachdem der Kongress sozusagen jahrelang über diese mittelkleinen Städte getingelt ist, die wir irgendwie alle immer mühsam erreichen mussten, ist es natürlich ein bisschen schade, dass er jetzt nicht in Berlin ist. Aber bei mir war das auch so eine Sache. Das Erste, was ich jetzt gemacht habe, ist quasi vom Lehrstuhl halt eine WhatsApp-Gruppe zu haben, ne? Dass man sich so ein bisschen das Gefühl hat, man kann sich mit Leuten austauschen und fragen, wer ist wo, um darüber vielleicht auch festzustellen, wo geht man hin, ne? Weil das halt irgendwie so durch dieses digitale Programm so ein bisschen fitzeliger ist, sich da durchzumanövrieren. Und man da irgendwie das Gefühl hat, wenn man zumindest noch so ein paar Leute hat, wo man weiß, ah, die sind dort, oder mit denen man sich vielleicht bei Problemen kurz austauschen kann, ohne dass man an irgendeine offizielle E-Mail schreiben kann, ne? Da habe ich so vielleicht sozusagen so, wenn man ins Alter kommt, ne, schon so ein bisschen so eine Sorge vor den digitalen Herausforderungen, die jetzt kommen, dass man da auch rechtzeitig da ist, vor allen Dingen dort, wo man sprechen muss, aber auch, dass man da irgendwie, also das Gute ist, man kann ja niemanden stören, wenn man zu spät in so einen Zoom-Raum reinkommt, ne, das ist nicht so wie beim Kongress, wenn da so 5 Minuten später kommt nochmal so eine Traube und quetscht sich irgendwo sozusagen an den Rednern vorbei, das passiert halt nicht, aber irgendwie sind es dann so andere Fragen, ne, so dieses, dass man irgendwie Sorgen hat, wenn man dann in den Chat schreibt, dass das an alle geht, obwohl man eigentlich nur irgendjemand anderen kurz schreiben will, wie doof oder cool man das findet. Das ist halt dann noch so ein bisschen so ein Unwissen, ne, was dabei eine Rolle spielt.
Hier ist ein total, total spannender Punkt, weil also das, was man ja normalerweise bei den Kongressen machen konnte, ist selbst, wenn man sich nicht so ganz gut vorbereitet hatte oder wenn man zu stark darauf fokussiert war, seinen eigenen Vortrag fertig zu bekommen oder ähnliches, dann kam man halt irgendwie an dem Kongressort an und man traf dann halt irgendwann auf Leute und da konnte man sich dann gewissermaßen dieses Wissen oder das fehlende Wissen auch ein Stück weit einholen. All das fällt jetzt irgendwie ein bisschen weg. Also jetzt müssen wir dann halt irgendwie andere Formen suchen, wie man sich halt mit Leuten verständigt darüber. Was macht man da auf dem Kongress, wer ist da und keine Ahnung, aber dieses Dasein wird da trotzdem ein ganz anderes sein als das, was wir halt in den letzten Jahren halt hatten.
Also was ich eigentlich ganz witzig finde, ist, dass ihr schon so, also es geht jetzt irgendwie so um den Inhalt, für mich war Soziologie-Kongress ganz am Anfang, mein erster Kongress war Frankfurt am Main mit der Soz-Inni und für mich ist bis heute DGS-Kongress in erster Linie Klassenfahrt und zwar mit einer Gruppe witziger, sympathischer Leute, sich irgendwo treffen, eine Stadt unsicher machen, gemeinsam zu rauchen, Kaffee zu trinken, Vorträge, Leute bequatschen, vor- und nachbequatschen. Und tatsächlich, also mir geht es immer schon in erster Linie irgendwie darum, die Leute zu treffen und darauf Lust zu haben. Und das fand ich jetzt auch so, das ist so, als ob der Kongress diese menschliche Zaubersubstanz drumherum so verliert. Und das ist so, da hatte ich echt so am Anfang wirklich das Gefühl, verstehe jetzt nicht so richtig, was der Sinn dieses Kongresses ist, wenn genau das nicht da ist, weil das der größte Schabernack ist. So. Genauso bei Vorträgen, die sind ja wirklich spannend, inspirierend und so, aber der richtige Clou besteht ja darin, mit den Vortragenden danach auf ein Bier auszugehen und dann Tacheles zu reden. Und eigentlich findet das eigentlich Spannende danach statt, mit Alkoholeinfluss zum Beispiel so, oder eben in der Raucherpause. Und das fand ich so bitter und frustrierend, dass ich dachte, so, ich verstehe nicht, was diese Online-Konferenzen, Kongresse bringen sollen, wenn genau dieses Herzstück fehlt. So. Aber das haben wir jetzt durch uns hier.
Ich meine, wir befinden uns ja nach wie vor noch mitten in der Corona-Pandemie oder in der Covid-19-Pandemie, wo sich unser Leben halt doch schon sehr, sehr grundlegend irgendwie verändert hat. Und wenn ich mich zumindest jetzt mal daran erinnere, dass dann irgendwann ich glaube, das war dann irgendwann so ab März, April oder sowas, dann die ersten Zoom-Konferenzen so losgingen und nach diesen ersten Wochen der Isolation, die man irgendwie auch hatte, dann wieder Kontakt entstanden ist zwischen Leuten, die sich dann schon länger nicht mehr gesehen hatten, dann fand ich das tatsächlich am Anfang auch sehr, sehr schön und irgendwie auch inspirierend und jetzt ist natürlich irgendwie auf eine gewisse Weise halt auch wieder so eine Normalität damit entstanden, aber die Frage wird ja trotzdem jetzt irgendwie sein, was bedeutet das jetzt halt für den DGS-Kongress?
Also ich glaube, das finde ich auch ganz spannend, ne? So dieses, ich glaube, als vielleicht die Entscheidung dafür gefallen ist, da war vielleicht auch das, sage ich mal, die Vorerfahrung mit dem Ganzen, ne? Vielleicht auch noch nicht so gegeben. Bei mir ist eher so eine Sorge, hält man das halt so aus, ne? Also man hatte jetzt auch schon so ein paar Lehrtage oder so Workshops, die gingen halt so einen ganzen Tag oder zwei Tage. Aber zwei Wochen vor dem Laptop campieren ist natürlich nochmal eine andere Sache. Das wird, glaube ich, auch nicht klappen, ne? Also ich glaube, wo man, sage ich mal, wenn man es an einem Ort hat, ne, an dem man auch hingefahren ist, wo man dann auch so ein bisschen gefangen ist, gerade in so einer Kleinstadt, in der eh nicht viel los ist, da macht man dann halt auch den Tag von früh bis spät durch. Und das ist natürlich auch sehr inspirierend. Und das ist jetzt natürlich was, wo ich noch gespannt bin, wie schaffe ich das, mich darauf zu konzentrieren, dass ich so eine 3-Stunden-Session und dann vielleicht, klar, sicher braucht man Pause, aber dass ich sozusagen über 2 Wochen doch das, was mich interessiert, mitkriege, ohne dass, sag ich mal, so eine Zoom-Ermüdung einsetzt, ne? Die es dann doch irgendwie zu bekämpfen gilt.
Nur um vielleicht aber argumentativ einen gewissen Gegenpol zu dem Punkt, den ihr jetzt auch aufnimmt und den Theresa jetzt gerade auch gemacht hat. Also ich stimme ja völlig zu, dass das Gesellige sozusagen der Schmierstoff des Sozialen ist und dass auch professioneller Austausch ohne das Gesellige, ohne das Persönliche nicht funktioniert. Ich habe mir nur gerade bei diesen Ausführungen gedacht, wenn jetzt jemand aus den Naturwissenschaften uns zuhört, ne, der wird uns, oder jemand sie uns zuhört, würde es vielleicht zustimmen, aber auf der anderen Seite, ist das nicht auch ein bisschen zu sehr der Einbruch der Freizeit und des Unprofessionellen in den akademischen Alltag? Also klar, wir müssen das reflektieren, aber kann das der Mittelpunkt eines Kongresses sein oder geht es nicht doch auch um die knallharte wissenschaftliche Diskussion? Also ist das nur auch, ich überlege nur, wie...
Na, die Frage, glaube ich, die ich...
Also, diese Reduktion nicht vielleicht auch funktional?
Na, was ich darauf jetzt antworten würde, ist, glaube ich, dass es... Also natürlich geht es auch vorrangig darum, deshalb besuchen wir diese Kongresse, weil wir uns ja auch in den gemeinsamen Diskurs und in den gemeinsamen Austausch begeben wollen. Aber was tatsächlich so für mich ein wichtiger Punkt ist, ist tatsächlich auch die Performance der Wissenschaft, also das körperliche Dasein, das durch den Körper tatsächlich auch Atmosphären halt produzieren, also dass man halt wirklich dann nach 3 Stunden in einer Ad-Hoc-Gruppe drin sitzen, dann geht man halt auch mal ausgelaugt aus so einer Gruppe, also aus so einer Session halt wieder raus, trifft sich halt draußen und versucht sich dann nochmal quasi irgendwie in Ruhe darüber zu besinnen, was gerade irgendwie gelaufen ist oder was man da mitgenommen hat. Und all das gehört für mich gewissermaßen auch zu dem wissenschaftlichen Schaffen dazu. Es geht also nicht nur sozusagen um die Freizeit, die man irgendwie, oder die Geselligkeit, die man auf so einer Tagung haben kann, aber die ist halt auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür, aus meiner Sicht, damit so eine Tagung halt irgendwie auch ein eigenes Leben bekommt. Das heißt aber nicht, das wissen wir jetzt auch noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt, ob das die jetzige Tagung nicht auch irgendwie bekommen wird.
Ja, also mein Punkt zielt ja darauf ab, ob das nicht gewissermaßen auch ein Bias ist. Also wir als Interaktionssoziologen finden es natürlich ganz wichtig, dass wir körperlich interagieren und so weiter. Ist das nicht ein Bias? Ich meine, ich spiele jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli, aber ist das nicht so vielmehr, dass man sich auch von den Ergebnissen her denken muss? Also ich stimme euch ja in der Sache zu. Und ich denke, dass viele Produkte, die die Wissenschaft produziert, dass die besten Ideen, also das ist ja ein Klischee, ja, dass man die besten Ideen in der Kaffeeküche hat, oder dass die besten Ideen für Kooperationsprojekte und so weiter nach dem dritten Bier auf dem Tagungsabendessen oder nach dem dritten Getränk entstehen. Also dass es nicht nur darum geht, dass man sich dabei wohlfühlt, sondern dass es durchaus auch eine funktionale Seite hat. Und die Frage wäre, ob das wirklich stimmt und ob wir das jetzt anhand eines Online-Kongresses mal auch besprechen können. Oder vielleicht produziert ein Online-Kongress ja auch genauso viele gute Outputs. Wer weiß.
Also, ich verstehe, das ist eine hübsche Perspektive. Was ich mich jetzt aber gefragt habe, ist zum Beispiel, wenn bei mir Sachen zünden, dann ist ein bisschen die Frage, wie ist die Zugänglichkeit? Und tatsächlich hilft es total, wenn die Menschen, die hinter den Ideen stehen, dir das selber erzählen und man mit denen noch ins Gespräch kommen kann. Und wenn ich überlege, was bei mir besonders hängen bleibt, in der Vergangenheit, in der Gegenwart von Forschung und Co., dann sind es meistens die Leute, mit denen man wirklich ins Gespräch kommen konnte und diskutieren konnte. Und da bleiben Ideen, Theorien, Gedanken wirklich hängen, sodass sie in Fleisch und Mark übergehen. So. Und
ja, da muss ich mal vielleicht ganz kurz einhaken. Also die Frage ist, hat die Konferenz die Aufgabe, dir irgendwie was hängenbleibend zu produzieren? Oder soll die Wissenschaft vorangetrieben werden?
Ja, aber ist Wissenschaft, ist Kommunikation? Vielleicht könnte man als ein Stichwort so stehen lassen. Und dann ist die Frage, ob so eine sterile Kommunikation, die wir jetzt in einem digitalen Kongress haben, nicht schon, reicht es dann nicht, die Texte zu lesen, zum Beispiel. Also dann könnten die Leute ihre Vorträge ausformulieren und dann lass mich die lesen und dann kann ich das so oft wiederholen, wie ich es an den entsprechenden Stellen brauche. Und an der Stelle könnte man sich ja fragen, warum ist es dann nicht ausreichend, den Text zu lesen, zum Beispiel. Jetzt produzieren wir gesprochenes Wort, was eingesprochen wird mit einem hübschen Hintergrund, aber das kann ich auch lesen. Warum muss ich mir das jetzt in der Online-Konferenz angucken, anhören? Jetzt spiele ich, spiel ich den Advocatus Diaboli auf der anderen Seite.
Ja, ich meine, ich gebe dir ja recht. Ne? Ich meine, ich finde, man muss halt auch in der Selbstdarstellung ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr auch den Kongress sozusagen darstellt als großes. Also ich gebe ja das Recht, es hat diesen Disneyland-Aspekt, den Paul auch vorher ins gebracht hat, aber den betonen, überziehen wir ja auch ein bisschen. Und ich denke, dass man da durchaus auch die funktionale Seite sehen sollte, oder die, also funktional klingt jetzt schon sehr funktionalistisch gedacht, aber die produktive und kreative Seite darin, dass die neuen Ideen, dass diese zusammenarbeiten, dass die neuen Forschungsprojekte und so, dass die auf dem Kongress entstehen und dass die auch an der Stelle entstehen, eben nicht nur, also auf dem Kongress, sondern eben dann auch bei den Punkten und dass es eben auch eine Plattform ist, um sich auszutauschen.
Also vielleicht hat es ja gewisse Vorteile. Also neben, sag ich mal, diesem Event-Charakter fand ich schon immer gut, dass man, sag ich mal, wie in so einem Semester Elite-Uni oder so, man hat dort halt, sag ich mal, wirklich so die fittesten Köpfe, ne? Und man kriegt halt einen tollen Überblick darüber, auch außerhalb sozusagen der eigenen Suppe, in der man schwimmt, was passiert so in der Soziologie. Und das wird vielleicht digital verstärkt, weil man natürlich jetzt die langen Wege nicht hat, ne? Also quasi einen Raum zu wechseln, klick, klick, ist man halt woanders drin und man stört auch niemanden. Das heißt, vielleicht ist es sogar eine gute Chance, sage ich mal, dieses Flanieren, was ich mich zumindest auf einem echten Kongress manchmal nicht traue, ne? Wo ich denke, wenn man zum Beispiel so eingebaut ist, sitztechnisch, ne? Man weiß, wenn man jetzt aufsteht, dann muss der ganze Raum Krach machen. Also ist man 3 Stunden da, obwohl man eigentlich nur einen Vortrag hören wollte. Das ist natürlich jetzt ein Vorteil, so ein bisschen dieses Fluide sozusagen ein Stück weit zu haben und sich vielleicht auch durch die Zoom-Sessions treiben zu lassen. Und das ist natürlich, wäre vielleicht eine Stärke, dass man dadurch vielleicht auch in Sessions mal reingucken kann, die sonst vielleicht zu weit auf dem Campus verstreut wären, ne? Oder wo man vielleicht sagen würde, weiß man nicht, aber wo man vielleicht jetzt eben doch, sag ich mal, dieses 5 Minuten reinschnuppern, ne, viel ungestrafter geht.
Wir können auch gleich noch zu den Räumen und zu den Orten, an denen man sich auf dem Kongress trifft. Das war noch ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Aber dazu, ich denke, dieses Hineinschnuppern und sozusagen das sich anhören funktioniert möglicherweise besser. Aber gleichzeitig ist ja auf einem Kongress nicht nur das etwas kennenlernen, etwas sehen, etwas erfahren, sondern sozusagen auch das Beitragen. Ja? Also wir alle wissen, dass das Fragestellen auf einem Kongress ja nicht darum dient, nicht nur dazu dient, wirklich eine Antwort zu bekommen, sondern sich selbst zu inszenieren. Ja? Jeder weiß, okay, die Person ist also auch im Diskurs, die vertritt also jetzt hier die entgegengesetzte Perspektive. Die hat es dem aber nach dem Vortrag der Vortragenden oder dem Vortragenden nochmal so richtig gezeigt, indem sie nochmal eine kritische Nachfrage gestellt hat und so weiter und so fort. Also dieses Spiel. Die Frage wird, wie werden die Fragen eigentlich gestellt? Werden die Fragen dann auch per Video gestellt? Ich war jetzt in einem Online-Kolloquium von WZB, da wurden die Fragen per Chat gestellt und vorgelesen. Und das fand ich dann schon sehr anonym und sehr einseitig dann in der Präsentation. Also ich möchte gar nicht, das Format war super, aber war schon eine Veränderung zu einem normalen Kolloquium, wo ein Großteil der Selbstpräsentation ja auch im Publikum liegt und nicht nur beim Vortragenden. Und diese Verschiebung.
Ich glaube nicht nur im Sachlichen, ich glaube auch das Emotionale. Also ich glaube, meine liebsten Erinnerungen an Kongresse war, wenn in so Diskussionen einer das Klappmesser rausgeholt hat, ne? Und das kriegst du halt nicht mit, wenn das einer vorliest, sondern das merkst du auch, wenn in der Stimme, ne, so ein bisschen Empörung, so, wie kann das jetzt sein, dass sie diese Methode anwenden, ne? Oder was erdreisten sie sich? Und das ist natürlich so ein Teil des Theaters, der, glaube ich, auch nur funktioniert, wenn die Leute ihre Frage eben auch so stellen dürfen, ne? So. Und das nicht aber so das abgeschwächt wird.
Aber jetzt für den DGS-Kongress, also ich meine, wir reden ja jetzt gewissermaßen auch so ein bisschen im Konjunktiven, weil wir ja noch gar nicht ganz genau wissen, wie das eigentlich ablaufen wird. Also deshalb vermutlich verklären wir vielleicht auch die alte Form, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ohne jetzt, also wieder besseres Wissen, wie die neue Form vielleicht irgendwie auch wird. Aber jetzt mal so bezogen auf die Gestaltung solcher Sessions und so weiter, das ist ja jetzt auch nicht vorgegeben, oder? In der Art und Weise, wie man sowas moderiert. Also ich glaube, wenn ich das jetzt mal so einmal so rein fragen darf, Paul, du hast ja auch eine eigene Ad-Hoc-Gruppe oder Sektionsveranstaltung, wenn ich recht entsinne.
Also beides. Aber ich bin bei beiden, sag mal so, ne? Es ist, man merkt natürlich da auch eine Unerfahrenheit. Also auch bei uns, ne? Also die Frage ist, wo man vorher zum Beispiel weiß, man geht halt 15 Minuten vorher in den Raum, ne? Man trifft die Leute, man kann auch mal ein paar Sachen besprechen. Das müssen wir jetzt halt alles per Mail machen. Ich bin nicht der beste Mail-Mensch, sozusagen. Da merke ich schon so ein Defizit. Es ist natürlich freigestellt, ne? Natürlich muss man immer gucken, die große Sorge vor der Bandbreite, die geht ja um, ne? So ein bisschen wie der Wolf schleicht um die Ecke oder sowas. Die Bandbreite, alle müssen die Videos ausstellen oder so. Aber das ist genau so eine Balance, ne? Wenn alle die Videos ausstellen, dann sprichst du halt in so eine tote Kachelwand aus so ein paar Buchstaben oder sowas. Das möchte ich quasi einem Redner auch nicht antun, ne? Deswegen haben wir schon zum Beispiel darüber geredet, so auf jeden Fall haben die Moderatoren, also wir haben auf jeden Fall unsere Gesichter da, damit da auch jemand ist, zu dem man so ein bisschen gucken kann. Und bei den anderen muss man es natürlich schauen, so, ne? So.
Interessant wird natürlich auch die Frage, um vielleicht ein bisschen auf den Raum zu kommen. Also jetzt haben wir halt die Kachelwände und die sehen ja eigentlich überall gleich aus. Vielleicht kann man dann die schönen Hintergründe, die vom Kongress, nur für den Kongress bei Zoom bereitgestellt werden, von Stefanie Böckle, die sind wirklich schön, kann man dann wählen. Dann schaut man halt nicht in die Kachelwand, sondern schaut in ganz viele TU-Labore hinein. Allerdings stellt sich die Frage, ich meine, es macht ja bei den Konferenzen auch einen großen Unterschied, an welchen Orten, also das habt ihr ja vorhin schon angesprochen, an welchen Orten man geht. Man in das Nebengebäude Y, nochmal in den fünften Stock, in dieses kleine Seminarräumchen, wo man genau weiß, da sind nur 4 Leute drin. Oder geht man in den großen Plenarsaal und da sitzen 100 Leute. Klar, es gibt auch auf dem jetzigen Kongress so eine Gliederung. Aber ich finde, dass diese Raumerfahrung ja dann durchaus auch nochmal einen Unterschied macht darüber, wie Diskussionen laufen und auch welche Relevanz einzelne Sessions erhalten. Und auch da könnte es ja gewisse Verschiebungen geben.
Naja, und auch natürlich das eigene Raumerleben, wenn du halt selbst irgendwie als Vortragende oder als Vortragende halt irgendwie gelistet bist und dann allein schon das Betreten des Raumes, das sich einstellen auf die räumlichen Strukturen, das Vorstellen von, wer könnte da gleich alles sitzen. Ich meine, das wird auch jetzt bei den digitalen Veranstaltungen wahrscheinlich so sein, dass man sich immer fragt, wer kommt denn jetzt gleich alles zu diesen Sessions? Aber das damit verbunden ist tatsächlich, also zumindest für mich irgendwie auch eine gewisse Anspannung, die ich eigentlich irgendwie auch brauche, glaube ich so, wenn ich so einen Vortrag halte, das Aufgeregtsein, was dann auch mit Publikum dann auch nochmal, also im direkten Raum halt anders funktioniert. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Also wie ist das, wenn man quasi vom Frühstückstisch oder aus der Dusche quasi rauskommt und sich dann quasi vor seinen Rechner setzt und dann seinen Vortrag irgendwie hält?
Ja, so dieses Eingrooven, ne? Also irgendwie so die, ja, sag ich mal, so die Atmosphäre, die man ja irgendwie auch vielleicht so überspürt oder die man vielleicht über die Tage so ein bisschen so ein Gespür dafür entwickelt, was wo wie passiert. Das ist schon so eine Frage. Ich frage mich vor allen Dingen auch dieses, ich glaube, so wie man sich auf dem Campus verlaufen kann, kann man sich auch digital verlaufen. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung schon festgestellt, dass ich bei so ein paar Links gar nicht weiß. Jetzt habe ich schnell geguckt und dachte, boah, geil, diese Künstlerin macht da ein paar schicke Hintergründe. Und jetzt gehe ich so auf diese Seite vom Kongress und denke mir, scheiße, ich weiß schon nicht mehr, wo die sind, wo man da irgendwie klicken soll. Was ja auch vollkommen okay ist, ne? Weil sich da einfach nochmal einiges umgewandelt hat. Also erst sollten die Links da sein, jetzt sind die Links irgendwo anders. Es sind aber immer noch nicht alle Links da. Ich bin ganz gespannt. Also eins meiner Highlights, aber da können wir ja gleich noch drüber reden. Da ist der Link noch gar nicht da und ich habe natürlich Angst, das zu verpassen, weil ich denke, habe ich einfach nur nicht auf der richtigen Seite geguckt, ne? Wird das dann auf, ist das auf irgendeinem Blog, auf irgendeiner Facebook-Seite? Das ist, glaube ich, auch nochmal so. Da bin ich ganz gespannt, wie das sozusagen im Laufe dieses Kongresses auch so wird, ne? So.
Da tun sich auch neue Chancen auf, weil so technische Probleme sind ja auch schöne Bonbons und schöne Slapstick-Nummern oft auf Kongressen und so. Was jetzt mit der Zoom-Zwischenschaltung, mit den Laptops, mit Internetverbindungen, Technik etc. wird jetzt alles verdoppelt, sodass wir auf jeden Fall sehr viel mehr Chancen haben, noch sehr viel mehr Pleiten, Pech und Pannen beobachten zu dürfen, was ja vielleicht auch charmant sein kann, wird.
Das könnte ja ein Thema einer zukünftigen Episode auch noch werden. Das wollen wir jetzt mal nicht zu sehr spoilern.
Da müssen
spoilern.
Wir gucken, was kommt. Aber das ist ja auch noch so, also ich bin, es ist offenkundig, ich bin also sehr techniknostalgisch, sodass ich also tatsächlich eher mit Aversion so in diese Online-Konferenzgeschichte reinkomme. Aber was ganz interessant ist, so bei so Zoom-Konferenzen etc., ich bin gespannt, wie das praktisch sich denn gestalten wird und ob auch die Leute halt alle mit Video eingeschaltet sind. Aber wir kriegen eine neue Perspektive als Teilnehmende, die normalerweise nur Referierende haben, nämlich, dass wir alle mit Gesicht frontal sehen können, was man normalerweise nur hätte, wenn man sich permanent im Raum umguckt, links und rechts. Und das ist was ich in dieser Form der Kommunikation ganz interessant finde, dass man auf einmal so diese Kachelwand mit Gesichtern hat, wo man spontane Reaktionen ablesen kann, was auch einen interessanten anderen Zugang zu einer anderen Kommunikationsebene zwischenschaltet. Da wäre ich noch bereit, noch was Hübsches drin zu sehen, aber ja, mal schauen.
Ja, neben den Gesichtern natürlich die Hintergründe. Also normalerweise verwende ich ja bei Zoom-Konferenzen im letzten halben Jahr ein Greenscreen und blende mir immer gewünschte Hintergründe ein. Das geht jetzt aufgrund meines Auslandsaufenthalts gerade nicht so gut. Ich habe die grüne Wand einfach nicht mitgenommen. Aber das wird auch ein Thema. Ich habe heute mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier in Amsterdam gesprochen, habe sie gefragt, was so die typischen Dinge sind, die sie bei der Vorbereitung auf den Kongress machen. Und eine der Antworten war, die erste Antwort war, lange an meinen Kongressfolien vorbereiten. Das wird, glaube ich, ähnlich bleiben. Die einen länger, die anderen vielleicht auch erst auf dem Kongress. Währenddessen, da hat man ja dann doch mehr Möglichkeiten und verpasst nicht die Partys oder die Vorträge der eigenen besten Freunde und besten Kollegen und Kolleginnen. Auf der anderen Seite war dann die zweite Antwort, ich überlege mir, was ich mir anziehe. Ich möchte das jetzt nicht gendern, aber das wurde sofort thematisiert und ja, jetzt ist auch die Frage, sitzt man jetzt im Bademantel auf seinem Sofa, auf seinem Sessel oder sitzt man auf seinem Schreibtischstuhl, wie es sich gehört? Oder sitzt man, zieht man sich jetzt einen Sakko an, was ein Kongress ist im Gegensatz zu was auch immer? Oder präsentiert man, dass man am Bodensee sitzt, ja, und ein schönes Hintergrundbild hat? Also da hat man jetzt, das ist jetzt alles Teil der Inszenierung.
Das wäre auch eine Frage, das wäre fast so ein Wunsch, den ich, glaube ich, an die Kongressteilnehmenden hätte. Wir haben auf jeden Fall mehr Ressourcen mit dem visuellen Hintergrund, was wir da so darstellen können. Da könnte man auf jeden Fall noch sehr viel mehr Schabernack treiben. Also man könnte halt auch wirklich mit ein bisschen mit Zeichen und sowas spielen. Das wäre die Frage, ob es ein paar Leute gibt, die Chancen nutzen. Also Hintergrund, Zoom-Hintergründe sind das eine. René ist ja dafür bekannt, dass er da auch gerne interessante Spiele mit betreibt. Aber das wäre auch, also da würden sich Chancen nutzen, wäre ganz Chancen eröffnen, wo es ganz spannend wäre, ob das ein paar Leute verwenden, was wir jetzt im Hintergrund so treiben können.
Wobei ich spannender eigentlich auch fände, sozusagen den Blick in die Wohnungen. Ne? Also interessanter finde ich eigentlich immer, wenn man so sieht, so sieht es bei Theresa sozusagen zu Hause aus. Ne? So viel Geschmack hätte ich gar nicht erwartet.
Nein. Naja.
Nein. Nein, aber das sind irgendwie so Sachen. Aber Ajit,
ja, direkt daran anschließend, was ich tatsächlich auch spannend finde, und das ist ein bisschen mal die Frage der Rahmung, also zum einen, wir schaffen es gewissermaßen, diesen Rahmen dieser Veranstaltung zu uns nach Hause zu holen, dass wir also genau dieselbe Haltung zu den Dingen haben oder vielleicht auch dieselbe Situationsdefinition, aber zum anderen, dadurch, dass es halt dann wahrscheinlich auch bei vielen zu Hause stattfinden wird, wie oft es halt zu Brüchen kommt, also sprich, wenn halt irgendwelche Kinder auf einmal reinlaufen, wenn man gerade den Vortrag hält oder wenn irgendwie der Postbote oder der Amazon-Bote oder wie auch immer das irgendwie klingelt und du irgendwie parallel auf der einen Seite zwar, was ja normalerweise wärst, du wärst komplett in dieser Veranstaltung drin, komplett in deinem Vortrag und höchstwahrscheinlich werden alle auch in dem Moment versuchen, die Rahmenbedingungen auch so zu schaffen, dass das nicht gestört wird, aber unter Umständen gibt es halt auch einfach Situationen, wo du das dann nicht mehr überbrücken kannst, wo du halt irgendwie aus der Situation rauskommst und was passierte. Also ich glaube, das dürfte auch die ein oder andere spannende Situation hervorrufen. Vielleicht fügt sich das auch in Pleiten, Pech und Pannen von
Aber das wäre ja, wär auch interessant, wobei ich auch sagen würde, dass um das von René vorhin aufzugreifen, also ich habe mir schon auf Kongressen auch immer Gedanken gemacht, was zieht man wann an, ne? Ich habe eigentlich für diesen Kongress auch sozusagen, eigentlich habe ich so ein T-Shirt, das kann man nur auf einem Soziologie-Kongress tragen, und das habe ich so mit großer Freude quasi, habe ich schon gedacht, das trage ich auf dem Kongress, und jetzt kann ich es nicht tragen, und ich kann es aber nicht, gerade in der Corona-Pandemie, nicht mal draußen auf der Straße tragen, weil es ein bisschen sozusagen verfänglich ist. Es ist halt so eine kleine
Katze. Willst du es anteasen?
Ich kann es anteasen.
Willst du es verraten?
Ja, es ist so eine Katze, und da steht unten drunter sowas wie Wakely aware of social norms. Und das finde ich ganz großartig als Soziologe quasi. Das ist eigentlich so, ne, für, sag ich mal, so soziale Außenseiter vielleicht gedacht. Aber als Soziologe fand ich es einen coolen Gag irgendwie. Aber wenn man quasi zu Corona-Zeiten mit einem T-Shirt rumläuft, wo steht, ich bin mir der sozialen Norm nur grob bewusst, dann, sag ich mal, tut man sich gleich so in die Querdenkerfront ein. Also dieses T-Shirt konnte ich, seit ich es habe, einfach nicht tragen, weil das draußen nicht ging. Aber das ist, dachte ich so, das ist irgendwie sowas Schönes für den Kongress oder so. Aber
ja, vor allem sieht man T-Shirts auf den Zoom-Konferenzen auch nur so halb, weil die Kameras ja meistens, weil wir alle unsere Notebook-Kameras nehmen und dann immer einen ungünstigen Blickwinkel haben und die Kamera zu nah dran, also brauchst du halt eine Weitwinkelkamera, damit könnte es dann funktionieren.
Ja, aber das wirkt ja dann sozusagen wieder, sozusagen ist die Frage, ob das dann Normen sozusagen der Legitimität der Selbstinszenierung bricht. Ne? Also müssen wir nicht alle auch gezwungen, dass wir unsere Webcams machen? Weil wenn einer mit so einer Außenkamera, und dann sieht man irgendwie so ein Set oder so, das wäre auch ein bisschen so over the top so. Wobei ich finde immer ganz spannend, dass wir im Vergleich zum Normalraum, ne, das wäre ja auch krass, man ist sich irgendwie, also man ist sich fremder, aber man ist sich ja auch näher. Also kaum, ne, so einerseits durch den Einblick in die Privaträume, aber wenn man jetzt rechnet, ich bin von meiner Kamera vielleicht so 50 Zentimeter entfernt, ihr seid 50 Zentimeter entfernt, das ist so ein Meter Abstand zu eigentlich wildfremden Menschen, wo man dann so denkt, auf einmal sind sie irgendwie so nah, und dann denkt so, ah, okay, so nah kommt man denen dann wahrscheinlich in der echten
Welt. Sehr nah ins Mikrofon.
Genau, damit das lauter ist. Also das ist so eine Form von Intimität, die sogar auch ein bisschen gruselig sein kann bei so einem Kongress.
Vor allem in Bezug auf die eigene, Mimik, das wollte ich noch sagen. Also das ist ja tatsächlich, dadurch, dass es halt so unmittelbar sichtbar ist, also wenn du vielleicht einen Vortrag hältst oder wie auch immer, und dann siehst du auf einmal so Leute, die Stirn runzeln oder irgendwie fragend schauen, die du normalerweise bei einem Vortrag nicht sehen würdest. Mhm. Auch das wird wahrscheinlich irgendeine Wirkung hinterlassen.
Das ist so mit diesem Gesichtspuzzle, was ich meinte. Da könnte man auf jeden Fall wahrscheinlich auch so Wellen durch die Gruppen rauschen sehen, potenziell. Was ich auch noch interessant finde zum Thema Intimität und Zoom, ich finde es auch eigenartig intim, die Leute auf meinem Computerbildschirm drauf zu haben. Weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ab und zu guckt man ja doch nochmal nebenbei in seine E-Mails oder öffnet einen Text oder so. Und ich finde das zum Beispiel auch ganz, ganz schräg, die Leute, die dann reden oder die Diskussion auf dem gleichen Bildschirm zu haben, auf dem ich dann noch meine private E-Mail nebenbei aufrufe, was zum Beispiel bei einem Vortrag auch ein anderes Feeling hat, dass du alles auf diesem einen Laptop oder Computer hast, ist auch so eine ganz komische Form von Verbindung, wo ich mich auch erst neu dran gewöhnen muss, was echt, also inklusive so, wie gut kann man eigentlich nebenbei Dokumente öffnen, kann man auch was recherchieren, google ich noch was zu jemandem, das hat irgendwie, das kriegt so eine ganz komische zusammen, das verschmilzt auf so eine Art und Weise, wo ich mich auch neu, also wirklich neu orientieren muss.
Wobei ich aber sagen muss, also das hat natürlich auch ein bisschen was, all das, was wir jetzt besprechen, hat auch so was mit der Professionalisierung, Selbstinszenierung der Soziologie als professionelle Wissenschaft zu tun. Wenn ich dran denke, ich habe vor ein paar Tagen mit einem befreundeten Dokumentarfilmer telefoniert, und der hat mir erzählt, ja, er arbeitet gerade für irgendeine große Medizinkonferenz, und die haben da ein super teures Studio irgendwo in Berlin gemietet, und da nehmen sie jetzt die Vorträge in so einem extra White Room, was weiß ich was, auf. Und also da werden Vorträge ganz anders inszeniert. Da sendet nicht der Soziologe, die Soziologin, erster Garde, W4-Professorin, sendet dann nicht aus dem eigenen Wohnzimmer, sondern da geht man in ein Studio, und da wird das professionell produziert, und ich nehme an, dass das Publikum sich da auch entsprechend inszenieren wird. In der Soziologie ist da eine gewisse Hemdsärmlichkeit ja wohl dann doch eher akzeptiert.
Aber es ist vielleicht die Frage, ne, wie sehr das, also da muss ja dann auch Inszenierung zur Person passen. Ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal was gesehen habe, es gibt ja manchmal die Zeitung, gibt ja sowas so Videokolleg oder so, ne, gibt's ja auch für Sozialwissenschaften, und ich glaube, bei der FAZ hat das irgendwie Ulrich Beck gemacht, Und da gab es eben auch so Beispielvideos, und das sah ganz schlimm aus, weil das war hochprofessionell produziert, aber der sah auch da ein bisschen fehl, ne? Also ihm fehlte irgendwie, fand ich, irgendwie der akademische Kontext, wenn er da in so einem, wie in so einem leeren Viva Green Room so rumläuft und sagt, Sozialstruktur, Risiko. Also irgendwie hat man gemerkt, das war so, die Performance war sozusagen irgendwie biss sie sich dann eben mit diesem Raum, was ich vielleicht darauf zurückführe, dass das irgendwie auch passen muss. Ne? Dokumentarfilmer sind vielleicht oder Leute im Film oder Journalismus sind, sag ich mal, diese andere Bühnen gewöhnt und haben ein anderes Inszenierungskompetenzen als wir. Ne? So, deswegen finde ich es schon okay, dass wir nicht irgendwie aus so mega professionellen Orten heraus dann arbeiten, weil das dann...
Ja, aber man muss sich für diese... Man muss sich aber, glaube ich, für die Disziplin auch fragen, ob, also jetzt mal kritisch gesprochen, ist das nicht eigentlich auch ein Ausdruck einer, jetzt bin ich mal böse, einer bedeutungslosen Disziplin, wenn sie auf diesen kleinen Hinterbühnen die ganze Zeit kommuniziert und eben auch nicht die Ressourcen zur Verfügung hat, aber sich auch nicht drum bemüht, sich selbst professionell darzustellen. Ist das, die Konferenz, gut, ist natürlich auch nur interne Kommunikation, da ist das akzeptabel. Die Frage ist, dadurch, dass das jetzt auch im Netz ist, ich weiß nicht, werden Aufnahmen gemacht? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die Sitzungen aufgenommen werden. Ich meine, wir produzieren hier auch sozusagen das, wir machen jetzt hier nicht den SWR3 oder Deutschlandfunk-Podcast, sondern wir produzieren hier auch aus der Hinterbühne sozusagen und stellen uns damit auch in die Öffentlichkeit. Und ich denke, das müsste man auch ein bisschen kritisch reflektieren vor dem Hintergrund, welche Rolle spielt eigentlich die Soziologie auch in der Gesellschaft. Und also es gibt viele Kritiken, Soziologie wird von Politik nicht ernst genommen und so weiter und so fort, bis hin zu Abspaltungen, die es innerhalb der Soziologie gibt. Hat das nicht was auch mit dem professionellen Gestus zu tun?
Finde ich einen sehr schönen Punkt. Also ich meine, persönlich als Indie finde ich das ja charmant, ein bisschen dieses Schrabbelige, ne? Aber klar kann es auch sein, dass man sagt, brauchen wir nicht auch eine Professionalisierung da drin? Ich meine, von daher ist vielleicht der Kongress auch ein Anfang, ne? Wo Kompetenzen auch erstmal aufgebaut werden müssen. Und vielleicht kommt das ja auch, also nicht nur der Kongress, sondern ist zum Beispiel auch so ein Podcast, den wir jetzt machen. Bei mir fällt schon auch auf, dass wenn es Leute gibt, die bloggen oder podcasten oder so, dass es nochmal andere Leute sind, ja? Oder bei Science Slams oder so, da tauchen eigentlich Wissenschaftler manchmal oder Wissenschaftlerinnen gar nicht so sehr auf, weil es ja da vielleicht auch eine gewisse Berührungsangst gibt. Aber ich glaube, es gibt auch immer so ein bisschen so eine, sag ich mal, der Feuilleton-Soziologe kriegt auch immer von den anderen auf den Deckel. Und der Feuilleton-Soziologe ist meistens auch besser in der Inszenierung. Und ich frage mich, ob da nicht auch sozusagen in der Scientific Community, ne, so ein gewisser...
Soziologen natürlich breit auftauchen, die einen Pol der Professionalisierung bedienen. Und da könnte man sich dann, den stellt man sich dann natürlich auch, also wir kennen die Bilder, wenn sie dann bei Aspekte eingeladen sind und sich dann vor der Bücherwand inszenieren und dann vielleicht noch einmal nachdenkend durch den Park laufen oder wie auch immer, also oder kritisch den Rollkragenpulli hochrollen, was auch immer dann die Inszenierungsmittel sind, ja. Gibt's ja auf der anderen Seite durchaus auch noch die andere professionelle Inszenierung, und das sind dann vermutlich eher der Scientific Pool sozusagen, häufig von den Quantis besetzt, aber nicht ausschließlich, die dann sagen, ja, also wir wollen jetzt hier mal eine datenbasierte Soziologie, eine empirisch basierte Soziologie und nicht dieses Herumgelaber. Ja?
Aber wie übersetzt sich das
auch wiederum anders?
Wie übersetzt sich das dann auf die Performance quasi? Also klar, die Feuilleton-Soziologen, das sind die dann sozusagen, da sieht es irgendwie hübsch inszeniert und sonst was aus, ist gefällig und zugänglich für alle, aber wie soll quasi, also außer dass es eine hübsche PowerPoint oder eben irgendein anderes fancy Präsentationstool ist, wie sieht dann quasi das auf Kongressebene aus?
Ja, vermutlich in einer sehr großen Sachlichkeit und vermutlich wird es dann, also das wäre ja eine These, die man behaupten könnte, über die Darstellungsformen, dass das dann um Bilder, Graphen und Tabellen und so weiter funktionieren wird. Und eine sachliche Darstellung, es gibt ja Publikationen dazu, wie sich Wirtschaftswissenschaftler zum Beispiel, so, das wäre jetzt eine Frage, die man mal in der Beobachtung des Kongresses mal sich stellen könnte, wenn man sich die Vorträge anschaut. Also das
ja, das fände ich auch spannend, dass man vielleicht inszeniert wird. Ja, oder generell über Inszenierungslogiken, ne? Also welche Typen von Inszenierungslogiken finden sich auf so einem digitalen Kongress?
Aber zielte das jetzt darauf, also jetzt was René da zu Beginn quasi vorangestellt hatte, dass du eine Art der Professionalisierung von Soziologinnen und Soziologen jetzt mal forderst, gewissermaßen? Oder worauf zielt
also
das?
Also ich
Und vor allem...
Also es ist eine schöne These, aber ich finde es jetzt gerade so schwierig, das zu fassen. Also die Frage ist, wo, in welchem Kontext? Und Feuilleton ist halt nochmal was anderes, dann haben wir Interviewsituationen, sonst was. Und das Nächste, was ich mich dann auch so frage, wir haben halt auch als Soziologie in der Wissenschaft halt eine eigene spezielle Kultur. Und das hat natürlich eine eigene Form. Und vor dem Hintergrund wäre ich zum Beispiel eher dafür, ich finde es angenehm, dass wir differenzierte Formen der Selbstinszenierung, der Präsentation und sowas haben. Und vor dem Hintergrund habe ich so ein bisschen Schiss zum Beispiel, dass im Kontext von Corona vielleicht eine Bewegung starten könnte, die sagt so, okay, digital ist das Neue so. Und ich habe Schiss davor, dass wir bestimmte Formen verlieren, die für sich halt eigene Qualitäten mitbringen. Und das heißt nicht, dass ich nicht dafür bin, dass ich so digitale Formen des Präsentierens, solche Konferenzen ausbilden sollen, etablieren sollen, aber ich habe großen Respekt oder Schiss davor, dass wir vielleicht andere Formen potenziell vernachlässigen oder dass es in Zukunft heißen könnte, guck mal, wie effizient das war.
Ja, das so, ist ne? Schon. Ich denke nur so ein bisschen von der anderen Seite, also ich reflektiere jetzt natürlich auch das, was wir hier machen und ich überlege mir jetzt, was passiert, wenn das, wenn das irgendwelche Leute von außerhalb der Soziologie, irgendwelche Mediziner, irgendwelche Juristen, was weiß ich was, wenn die hier reinhören, ob nicht deren Klischees von der Soziologie, ja, die verwenden hier Offensive Language. Ich muss übrigens bei diesem Podcast offenbar anklicken, dass wir Schimpfworte verwenden, was natürlich unsere Reichweite einschränkt. Also
tun wir das?
Dran. Es gibt hier Leute, die haben schon das ein oder andere Schimpfwort verwendet.
Nochmal einer an die Kinder, die sich für Soziologie interessieren.
Ja, aber
haben wir das jetzt schon verwendet? Und wenn ja, und du das anklicken musst, dann können wir jetzt richtig viele verwenden, oder? Wenn die Hemmschwelle jetzt schon einmal genommen ist, dann
ja, ich meine, das ist mit die Frage, Intro und also, Outro. Wie stellt sich auch dieser Podcast, der auch ein Teil der Öffentlichkeit ist, wir richten uns natürlich jetzt an eine innerwissenschaftliche Öffentlichkeit, aber wie stellen wir uns gegenüber anderen auch da? Und das ist ja nicht eine Frage, die nur diesen Podcast hier betrifft, den wir natürlich auch immer selbst mitreflektieren, sondern den wir auch in einem Kongress, der jetzt digital sozusagen breiter zugänglich ist, wo man nicht sitzt, sieht, da sitzt jetzt gerade noch, sitzen noch plötzlich vier Anzugsträgerinnen im Raum und schauen kritisch, dann würde man vermutlich anders auftreten. Und man muss sich jetzt halt einfach dessen bewusst sein, was die Vorder- und was die Hinterbühne ist. Ja, und dieses Verhältnis verändert sich und damit auch die Inszenierung und die Darstellung und auch vielleicht der Anspruch an eine eigene Professionalität.
Immer, also um das jetzt nochmal zurückzustellen, das beschäftigt mich jetzt schon, wen hast du denn eigentlich dann immer vor Augen? Vor dem, also eine Inszenierung ist ja jemand auch an jemanden gerichtet. Ja, und also irgendeine Form von, ich sag jetzt mal, etwas glatterer, medienaffinerer Öffentlichkeit irgendwie auch. Also verstehst du dann das gewissermaßen unter Professionalität, dass man natürlich dann irgendwie auch geschliffen spricht, dass man sich entsprechend zu kleiden weiß. Das ist ja schon irgendwie auch eine Form von Anpassung. Und wenn ich mir die Soziologie halt so anschaue, also aus meinem Blickwinkel, dann ist es halt doch so eine diverse Disziplin mit unterschiedlichen Peergroups auch innerhalb der scientific Community, also innerhalb der Soziologie, dass es da, glaube ich, auch nochmal unterschiedliche oder dass es da habituelle Unterschiede gibt, was vielleicht sogar auch irgendwie erwartet wird, was ein gangbarer Weg oder eine gangbare Form der Selbstinszenierung ist.
Ja, ich denke jetzt einfach nur an Menschen, die in anderen Professionen arbeiten. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade, was wäre, also ich habe in der Verwandtschaft Mediziner, die in der Forschung arbeiten und ich glaube, das wäre nicht vorstellbar, dass die so eine Hemdsärmeligkeit präsentieren. Auf der Hinterbühne möglicherweise schon. Denke gerade über diese Grenze zwischen Hinterbühne und Vorderbühne, wie die sich verschiebt nach. Und über die Hinterbühne möchte ich dann auch noch ein bisschen sprechen, wo die jetzt im Kongress eigentlich bleibt. Aber ich stelle mir so vor, was passiert, wenn diesen Podcast jetzt jemand hört, der aus einer anderen Disziplin kommt. Aus der Medizin oder aus der Jura oder wie auch immer. Naja, gut, das landet im Netz.
Ja, ich verliere gerade schon wieder den Faden. Nein, aber das ist das, glaube ich, was ich gerade meinte, wenn es darum geht, Soziologie als eine eigene Wissenschaftscommunity oder eine Form der Wissenschaft zu betrachten, die eine eigene Kultur ausgebildet hat. Und vor dem Hintergrund ist ja in der Soziologie selber Teil des Gegenstandes Selbstpräsentation, Präsentation des Selbst. Es geht um Habitus. Also genau das machen wir ja zum reflexiven Gegenstand. Und vor diesem Hintergrund denkt man sich ja auch etwas über die Inszenierung von Professionalität in der Medizin, wo auch immer. Das ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen pauschal gesagt. Und ich glaube, das ist für mich etwas, wofür ich die Soziologie gerade schätze, dass sie genau da verschiedene, diverse Formen anbietet und darstellt, sodass sich zum Beispiel auch Leute aus vermeintlich, also weiß ich, aus verschiedenen Milieus, aus verschiedenen Schichten, Klassen, Gendern, was auch immer, präsentieren können, darstellen können und verschiedene Formen sich etablieren können. Und das finde ich sehr angenehm bei uns. Das hat sowas, also keine Ahnung, da habe ich eine sehr romantisierte Vorstellung vielleicht von Soziologie, aber ich finde, man kann sich da zu Hause fühlen und muss nicht immer unbedingt von Formen der Inszenierung von Professionalität erschlagen werden, zum Beispiel. Und dafür schätze ich unsere Wissenschaft. Zumindest so, wie ich sie in Kongressen zum Beispiel erfahren habe. So.
Zumal sich das ja vielleicht auch verändert. Ne? Also siehe die Forderung, ne? Public Sociology oder Wissenschaft soll Brücken schlagen und Science Slams sind ja auch so. Also ich glaube, man kann nicht mehr von der Inszenierung von Professionalität, wo die Leute mit Anzug und Schlips und der Vortrag ist vorgelesen und alle sind andächtig. Ich meine, das funktioniert ja so nicht mehr. Die Bereiche gibt es. Ich glaube, es gibt auch sozusagen, also ich glaube, man, vielleicht unterschätzen gerade wir auch, wie konservativ große Teile der Soziologie auch sind. Also das würde ich sagen, da sind wir nochmal aus einer Ecke, in der es vielleicht auch etwas bunter und chaotischer zugeht. Wobei ich das auch immer schätze. Ich meine, sozusagen im Vergleich zu den Medizinern, ne? Wir sind ja Soziologen und Soziologinnen und wir können ja darin auch reflektiert sein. Und ich glaube, da ist durchaus auch eine Menschlichkeit und eine Menschlichkeit in der Sprache, die ja nicht bedeuten muss, dass man das, wenn man das performativ auf einem Kongress macht, dass man so schreibt. Ja, da sind ja auch nochmal zwei Arten. Also im Schriftlichen kann man ja nochmal auch in der Scientific Community, an die Scientific Community, da kann man ja nochmal so vom Leder ziehen, was man da wissenschaftlich formal alles so drauf hat. Aber man darf, finde ich, durchaus auch bei einem Vortrag, und das finde ich immer gut, nicht vergessen, dass es eben auch eine Performance ist und die darf auch unterhaltsam sein. Also das, ich finde, gerade bei einem Vortrag darf es durchaus auch darüber, ist auch eine Form wissenschaftspolitischen Moments. Also wir kennen auch viele Soziologen, die sind teilweise auch, oder Soziologinnen, die sind berühmt geworden oder auch bekannt geworden, weil sie eben auch unterhaltsam waren. Ne? Also nicht, weil sie sozusagen darin schlecht waren, sondern weil sie das vielleicht auch konnten.
Ich hätte noch gern einen Punkt nochmal angesprochen, und zwar den wir uns überlegt hatten, und zwar, dass wir jetzt, nachdem wir die Vorderbühne hatten, nochmal ganz kurz über die Hinterbühne. Du hast das schon ein bisschen angedeutet. Die WhatsApp-Gruppen, die man sich bildet, ich glaube, das ist noch eine Sache, die wir auch beobachten können und die wir in den Blick nehmen sollten. Also einerseits, wie sieht die Vorderbühne aus und wie verändert sich da sozusagen, was schiebt sich sozusagen aus dem, was vorher in der Hinterbühne war, in die Vorderbühne rein? Gleichzeitig, welche neuen Hinterbühnen schaffen wir uns, also und wie verändert sich das im Vergleich zu anderen Kongressen? Also oder Hinterbühnen oder auch andere Formen der Inszenierung von Zugehörigkeit. Also mit wem reist man gemeinsam an? Ja, wir haben das jetzt hier so ein bisschen aufgebaut. Wir fahren jetzt quasi gemeinsam per Podcast zum Kongress oder Paul sendet über das WhatsApp, ihr solltet auf Signal umsteigen, aber hat er seine kleine Gruppe, mit der er sich austauscht. Auf dem Kongress geht es ja auch darum, dass man zum Beispiel gemeinsam auswählt, in welches Hotel geht man eigentlich, wenn man in eine andere Stadt fährt. Und dann weiß man ganz genau, bestimmte Gruppen machen dann aus, sie gehen in ein bestimmtes Hotel oder es wird dann ausgemacht, man geht abends, trifft sich die Sektion so und so bei dem Nobel-Italiener, wohingegen die andere Sektion woanders ist. Und dann wird natürlich dadurch auch Zugehörigkeit zu den kleinen Klicken und Clans und Gruppen und so weiter signalisiert. Und da wird Politik gemacht und das ist nicht zu unterschätzen. Und das ist jetzt die Frage, wie das jetzt im Kongress auftaucht.
Also ich würde auch gerne nochmal so, was ich jetzt zum Beispiel aus unserem Gespräch gerade so ein bisschen mitnehme, was vielleicht ganz cool ist, ist, dass wir einen neuen Spielplatz haben, der noch nicht so routiniert, institutionalisiert ist, strukturiert ist. Und da fand ich das ganz schlau, was Paul gesagt hat. Vielleicht gibt es zum Beispiel die Chance, dass jetzt Veranstaltungsformate und Veranstaltungen jetzt vielleicht auch interessanter werden oder zugänglicher werden, weil sich nicht solche etablierten Strukturen reproduzieren. Nur als Chance, nur als Idee. Ob das klappt, ist natürlich eine andere Geschichte. Natürlich kann man da auch schon absehen, dass es vielleicht Formen gibt, die das verhindern. Aber was sich vielleicht hier auftut, ist die Chance, neu zu gestalten und vielleicht neue Spielräume sich zu erobern, so die vielleicht bis jetzt in den alten Strukturen vielleicht schwerer waren zu bekommen. Und vielleicht kann man das als so, vielleicht als kleines Emanzipationspotenzial in dem Kongressformat vielleicht auch hoffen, um da vielleicht auch sehr neugierig und offenherzig reinzugehen, gerade wenn ich so eine vermeintlich kritische Einstellung zum Kongress habe.
Ich finde das eigentlich einen ganz, ganz, ganz guten Punkt, insofern, als dass einfach jetzt auch die Erwartungshaltung vielleicht andere sind, beziehungsweise dadurch, dass sie noch nicht so ganz klar sich an Routinen orientieren können, hat man vielleicht auch noch mehr Toleranzschwellen bezüglich der Art und Weise, wie halt Dinge irgendwie präsentiert würden oder wie halt irgendwie gemeinsam konferiert wird aus so einer Tagung. Und ich, also das erinnert mich nur so ein bisschen auch an der Vorbereitung damals dann irgendwie, damals ist gut, ne, aber von vor 3 Monaten, glaube ich, etwa, das war mit September, meine Güte. Das ist ja auch so, Zeiterleben ist gerade ein ganz schwieriges Ding, muss ich dazu sagen. Fällt mir gerade dabei auf. Also es dürfte irgendwann im April gewesen sein, genauer gesagt. Also im März, April, als so eine Seminarvorbereitung irgendwie losging und es irgendwie klar war, dass halt jetzt alles irgendwie digital umgestellt wird, was irgendwie nach einem großen Schritt klang und irgendwie auch ein großer Schritt im Nachhinein war. Aber sich da sozusagen ja auch erstmal, ich sag mal, die Möglichkeit einzuräumen, dass dann vielleicht sogar auch mit einem Seminar scheitert. Also, dass es einfach nicht funktioniert, weil es vielleicht von Leuten irgendwie nicht angenommen wurde oder wird. Und es ist dann aber dann tatsächlich irgendwie auch anders gelaufen. Also, es gab dann halt doch irgendwie eine große Bereitschaft, irgendwie mitzumachen. Sicherlich eben auch aus den Gründen, die ich vorhin schon mal genannt hatte, dass man halt froh war, aus dieser ein Stück weit ja auch auferlegten Isolation irgendwie dann raustreten zu können und wieder in Kontakt zu treten. Und da ja wahrscheinlich doch auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt halt in den letzten Monaten nicht eben auf Tagung gewesen sind, weil halt vielleicht digitale Formate nicht stattgefunden haben, sehe ich darin durchaus auch eine Möglichkeit, einfach auch wieder zusammenzukommen und doch irgendwie auch Freude daran zu haben, in so einer Form halt miteinander in Austausch zu treten. Also bei all der Idealisierung und Romantisierung der Präsenzveranstaltung, die, wie ich finde, ja nach wie vor zu Recht auch ist. Also wir hatten ja, also ich meine, wir hatten es ja zu Beginn mal, bevor wir diesen Podcast jetzt hier aufgezeichnet haben, ja auch mal Gedanken gemacht, worüber könnten wir heute reden? Ja, also wir können ja mal die Hinterbühne zur Vorderbühne machen. Und darüber dann so nachgedacht, naja gut, dann vergleichen wir doch mal so ein bisschen irgendwie, was haben wir damals anders gemacht und was ist jetzt irgendwie, oder beziehungsweise haben wir damals gemacht und was ist jetzt anders? Da zählt für mich halt irgendwie sowas halt irgendwie auch dazu. Also wie zum Beispiel irgendwie das Anreisen auf Tagungen, was ich tatsächlich immer ziemlich lustig fand. Also ich meine, jetzt mit Berlin wäre es ja auch anders gewesen, aber dass man zum Beispiel dann irgendwie sich auf den Bahnhof begibt im Zug und dann sieht man schon so erste Leute, die einem schwer verdächtig vorkommen, weil sie alle irgendwie ihre Laptops aufhaben und irgendwelche wild an PowerPoint-Präsentationen rumkritzeln und zumindest denkt man es könnten vielleicht Soziologen sein, ist auf jeden Fall irgendwie verdächtig an so Präsentationen rumkritzelt. Manchmal kommt man noch mit Leuten ins Gespräch, dann stellt sich heraus, es sind wirklich Soziologen und dann, was machst du denn eigentlich und so weiter und so fort. Aber
oder es ist einfach auch gleichzeitig der große Urologiekongress in der Stadt, das gibt's auch.
Das, ja,
aber die würde man nun wieder erkennen und das ist der Clou. Also wenn es um die Inszenierung des Selbst geht, dann finde ich das Hübsche, dass man die SoziologInnen ja schon von ihrem Auftreten teilweise identifizieren kann, ne? Und dann hört man einmal rein und denkt so, ah ja, da gucken wir mal, ob wir die wiederfinden auf dem Kongress.
Naja, es gibt ja schon auch so Indizien, wenn man so in bestimmten Zügen irgendwie drin sitzt, und da sind halt jetzt ganz viele Leute mit ihren kleinen Rollkoffern und irgendwie und ihren Laptops, die dann ausgepackt werden und ihren Büchern zum Teil vielleicht irgendwie auch oder die irgendwelche Aufsätze und Studien lesen, dann kriegt man schon relativ schnell raus, dass es höchstwahrscheinlich irgendwelche Wissenschaftler sind. Und wenn sie dann auch am selben Ort irgendwie aussteigen wie man selbst, dann lüftet sich auch so sukzessive das Geheimnis. Ja? Und das sind schon irgendwie auch so schöne, manchmal auch Zufallsbegegnungen, die man dann irgendwie hat, woraus sich dann im Laufe der Tagung dann tatsächlich auch noch so ein bisschen Kontakte ergeben können. Klar, das sind dann eben alles Dinge, die jetzt irgendwie wegfallen, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass jetzt halt neue Formen entstehen können, die ebenso produktiv sind. Und damit schließe ich gewissermaßen diese etwas längere Erzählung darüber.
Ja, vielleicht wollen wir an der Stelle den Übergang wagen, wenn niemand mehr einen Punkt hat, und den Übergang wagen zu zum zweiten kleinen Block, den wir vorhaben. Das wäre, vielleicht wollen wir einfach mal kurz durchgehen. Wir haben uns ja das Kongressprogramm mal angeschaut.
Ich persönlich darf ich mal kurz intervenieren, einmal kurz? Entschuldigung, dass ich einmal interveniere. Entschuldigung, jetzt habe ich dich echt in deinem Redefluss unterbrochen, sorry. Die Frage, die ich mir jetzt nur gerade stelle, ist, wollen wir das jetzt in diese Session mit reinnehmen?
Oder lohnt sich das als eigene Session?
Ja, genau.
Auch, aber die Frage, ob wir noch irgendwie noch irgendwas zum Abrunden am Schluss sagen können aus Meta-Runde, ob wir sagen können, also ob wir es noch irgendwie abrunden können.
Na, ein bisschen hatten wir das.
Also ich glaube,
die Idee, dass sich da jetzt was Neues öffnet und dass wir gespannt darauf sind, was da kommt und dass es da Chancen und Potenziale gibt, wir noch nicht wissen, was da kommt, aber dass es Spielraum gibt.
Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine, was halt Theresa und auch nochmal von Paul bekräftigt wurde, und ich würde dem, wie wahrscheinlich René auch, dem zustimmen, vermutlich schaffen wir es jetzt vielleicht auch so ein bisschen über dieses Format, was wir jetzt hier versuchen zu etablieren, dieses Podcast-Format, uns diesen diesen recht abstrakten DGS-Kongress gerade irgendwie greifbarer zu machen und irgendwie jetzt auch so mit Leben und mit einer gewissen Vorfreude irgendwie auch zu füllen. Und ich glaube, das tut auch dem Geist der Veranstaltung gut, dass das irgendwie auch so vielleicht ein bisschen mitzutransportieren. Und was sozusagen jetzt nochmal vielleicht für unseren kleinen Podcast hier irgendwie auch nicht ganz irrelevant ist, ich meine, das ist jetzt gewissermaßen die erste Veranstaltung, also die erste richtige Aufzeichnung, die wir machen. Wir haben es schon mal geübt, das war irgendwie ganz heiter, aber heute fand ich es echt tatsächlich ziemlich gut. Und wir werden aber noch weiter so ein bisschen nach unserer Form irgendwie auch suchen und ich glaube, das dürfen wir uns auch zugestehen.
Dann können wir das auch transparent machen und dann nehmen wir das hier einfach mit auf.
Also ich würd sagen, ich glaube, das, was Theresa und Ajit auch gesagt haben, ne? Also dieses, ich glaube, neben dem Kongress selber, vielleicht lerne ich das gerade auch daraus, so, ne? So, man braucht, glaube ich, diese digitalen Nebenbühnen, um das halt mit Leben zu füllen. Also wenn das halt nur so ein Kongress ist, den man halt sich irgendwie anguckt und bam, ja, ich glaube, dann wird's so ein bisschen langweilig so. Ich glaube, dann ermüdet es einen oder so. Aber ich glaube, dieses, wenn man so sich die Homies sucht und überlegt, wie kann man, ne, das, was den Reiz auch ausmacht, dann sozusagen digital nachbasteln, um dann zu gucken, ob da vielleicht auch ein Mehrwert drin ist, den man vor Ort gar nicht hätte. Ja? Also vielleicht gibt's da irgendwo auch dann Raucherecken-Zooms oder so, wo da irgendwie 500 Leute sozusagen Kaffeepause machen. Das glaube ich spannend und das nehme ich für mich, das hätte ich vorher so nicht gedacht, dass das so einen Effekt haben kann. Und von daher freue ich mich jetzt auf den Kongress, wo ich vorher noch extrem skeptisch war.
Ja, Shoutout an die.
Wollen wir eigentlich diesen Podcast gegenüber den anderen Ideen, wir können das jetzt auch transparent halten, wollen wir ihn einfach digitale Nebenbühne nennen?
Nebenbühne, Hinterbühne.
Begeisterung sieht anders aus.
Die Agenda.
Da ist was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Bühnenfalltür, die soziologische Bühnenfalltür. Plops
it's
weg.
It's a trap.
It's a trap, ja.
It's a trap.
It's a trap.
Das war nun unsere erste Folge. Wir versuchen im Rhythmus von 2 bis 3 Tagen jeweils eine kleine Folge aufzuzeichnen, die nächste sogar schon am Montag, wo wir uns mit dem Kongressplan beschäftigen.